Herzlich willkommen zu unserem vorerst letzten Stunde aus dem Studium des Propheten Jeremia. Wir haben jetzt über 3 Monate versucht, uns in diesen Propheten und das, was er geschrieben hat, durch den Baruch hineinzuversetzen. Wir haben versucht, Dinge daraus zu nehmen. Und jetzt möchte ich, dass wir in der letzten Stunde noch einmal eine Übersicht von dem, was wir gelernt haben, nochmal tun und damit schauen, ob die Botschaft und das Leben des Propheten eines ist, wo wir uns mit identifizieren können und womit wir auch gerne mitgehen möchten. Als erstes möchte ich, dass wir uns den Propheten anschauen. Der Prophet wird in seiner frühen Jugend berufen. Ich weiß jetzt nicht genau das Alter, aber ich vermute, dass der Jeremia so 16 Jahre alt war, als er berufen wurde. So, er war vielleicht 16 Jahre alt, vielleicht noch jünger, kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall war er ein junger Mann oder ein Jüngling, ein Jugendlicher. Gott beruft ihn hier. Gottes Berufung, und er hat einen Dienst von 47 Jahren. Das würde ihn ungefähr in die Anfang 60er Jahre, 63 Jahre, schreibe ich jetzt mal hier, bringen, wo er gelebt hätte. Jeremia, was würden wir für eine Überschrift schreiben über sein Leben, nach all dem, was wir gelesen haben über ihn? Was wäre der Ausdruck, der so die Überschrift seines Lebens wäre? Und vielleicht würden wir da ja Unterschiedliches finden. Ich für mich würde sagen, der Prophet Jeremia war ein treuer Diener. Ein treuer Diener Gottes. In seinem ganzen Leben, von seiner Berufung bis zu seinem Tod, bleibt er seiner Berufung treu. Hat er Gründe, untreu zu werden? Hat er Gründe, sich entmutigen zu lassen und alles hinzuwerfen? Ja, weil seine Aufgabe als Prophet war nicht eine, die man sagt, sehr wünschenswert ist. Sie war auch nicht so wünschenswert, weil er musste etwas verkündigen, was nicht wirklich in war. Er musste Dinge anschauen, und wir werden uns seine Botschaft noch im Genaueren ein bisschen anschauen, weil das ist ja letztendlich das Buch des Propheten. Aber zu seinem Leben, er musste eine Botschaft bringen, die nicht populär war, die ihm nicht den Applaus der Umgebung brachte. Und dennoch blieb er treu. War er versucht, alles hinzuschmeißen? Ja, er schreibt es selbst. Er war in der Not. Er hat gesehen, dass die Aufgabe, die er hat, eine Aufgabe war, die nicht die leichteste. Aber er sagt: Herr, du warst mir zu stark. Der Prophet lässt sich von Gott führen, auch in den Zeiten, wo es in seinem Leben ganz schwer war. Und sicherlich gab es Zeichen hier in dieser langen Periode, die ihn auf die Nieren und Herzen geprüft haben, wo er, wenn wir uns erinnern, ins Gefängnis kam. Ja, irgendwo kam er hier ins Gefängnis. Dann wurde er hineingeschmissen in die Grube, in den ausgetrockneten Brunnen, der nur noch Schlamm hatte. Er wurde mit verschleppt nach Ägypten. Er hatte ein Leben, das man so sagen will, nicht geprägt war von einem äußerlichen Erfolg. Dennoch verdient er und ist er ein treuer Diener Gottes. Er wird berufen, er macht seine Arbeit gut und er beendet gut. Das ist eine sehr, sehr ermutigende Situation. Es ist so schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die von ihrer Jugend auf dem Ruf Gottes folgen und ihm treu bleiben bis zum Tod. Und da frage ich mich und da frage ich auch dich, wäre das nicht auch etwas, worüber ich mich freuen würde, dass es über meinem Leben steht? Dass am Ende dessen, was ich getan habe, Gott zu mir sagt, du treuer Diener, du treuer Knecht, du warst unter wenigem getreu, geh ein zu deines Herrn Freuden. Wäre es nicht auch deine Freude, wenn am Ende deines Lebens geschrieben stünde, Treue behalten, den guten Kampf gekämpft und gesiegt? Deshalb finde ich den Laufgang, das Leben des Propheten Jeremia so außergewöhnlich, weil er trotz der ganzen schwierigen Zeiten, die er erleben musste, er dennoch nie abgewichen ist von seiner Berufung und seinem Dienst. Ich wäre froh, wenn ich das so gemacht hätte in meinem Leben. Wenn ich von Jugend auf immer treu gewesen wäre. Aber es ist eine Gnade Gottes, dass er auch noch Menschen beruft, nachdem sie einen Umweg gegangen sind, nachdem sie untreu wurden, nachdem sie sich betrügen ließen und dass Gott sie dennoch wieder anruft, sie wieder sucht und sie in seinen Dienst setzt. Auf jeden Fall, es mag nicht sein, dass wir alle unterwegs immer treu gewesen sind, aber es wäre gut, wenn wir eine zweite Chance bekommen, dass wir dann die Treue halten bis ans Ende. Dass das, wo wir untreu waren, dass das ans Kreuz genagelt wird und wir nur noch das sehen, nur noch den Abschnitt unseres Lebens betrachten, wo unser Herz so schwach und elend es ist, sich nicht mehr abgewandt hat von dem Ruf und von dem Dienst, zu dem uns Gott berufen hat. Ich möchte, wenn ich auch nicht immer treu war von Anfang an meiner Jugend, dennoch treu enden. Ich möchte für den Zeitraum, seitdem mich Gott wieder bekehrt hat, nicht mehr abweichen, nicht mehr meinen anderen Weg suchen, außer den, mit ihm zu gehen, mit ihm zu stehen, was auch immer kommt. Deshalb bereitet uns Gott vor. Deshalb ist das Leben des Jeremia so ein großes Vorbild für mich. So ein Typus, eine Beschreibung eines Menschen, der Gott seinen Dienst treu tut, egal welche Umstände um ihn herum sind, egal was Gutes oder Schlechtes auf ihn zukommt. Glaubt ihr, das ist einfach? Wenn wir aufmerksam gesehen haben in diesem Studium, haben wir gesehen, dass es nicht einfach war. Aber ich möchte neben das Leben des Jeremia, weil ich immer wieder erwähnt habe, dass er ein Vorbild ist für die letzte Generation, möchte ich zeigen, dass auch die Menschen, die das Werk beenden hier auf dieser Erde, einem Jeremia oder ein Jeremia-ähnliches Leben führen werden. Ein Leben des Kampfes, der Treue und des Sieges. So lasst uns das Leben der letzten Generation schauen, derer, die letzten Generation. Es geht um die Treuen, es sind die 144.000, mit denen Gott das Werk auf dieser Welt beenden wird. Sie sind die, die auf dem Berg Zion stehen, wir haben es gesehen in Offenbarung 14, mit dem Namen Gottes auf ihrer Stirn. Sie sind völlig eins geworden mit Gott. Sie haben den Sieg errungen über sich selbst, egal durch welche Schwierigkeiten sie gegangen sind. Auch sie werden berufen, ein besonderes Werk zu tun. Wenn man den biblischen Bericht nimmt, dann sind sie nicht nur die Berufenen, sondern auch die Auserwählten. Sie werden berufen, sie sind die Auserwählten. Sie sind die Erstlingsfrucht. Sie sind die, von denen Jesus spricht in Matthäus 24, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, so würden auch die Auserwählten es nicht schaffen. Das wird so Anfechtung sein, dass auch die Auserwählten, sage ich jetzt mal nur knapp, bestehen. Aufgrund der Zeit, durch die sie gehen müssen, die Zeit, wo sie in Gefangenschaft geraten, Verfolgung, Gefängnis, oder in Gruben geschmissen. Sie werden von den Menschen um ihre Umgebung verlassen sein, von Familie, von schwierigen Verhältnissen, die es noch nie gegeben hat auf dieser Welt. Da werden sie durchgehen müssen. Sie gehen durch. Sie werden stark in der Anfechtung und am Ende ihres Lebens steht der Sieg. Und das Stehen auf dem Berg Zion. Mit ihrem Heiland. Mit dem Lamm. So, das ist das, wozu wir gerufen sind. Ob wir es wirklich sind, jeder Einzelne, das ist nur in Gottes, ich sage jetzt mal, nur Gott weiß es, wer zu diesen gehört. Nur Gott weiß es, wen er sich aussucht, beruft und erwählt für dieses besondere Werk des Abschlusses. Aber er hat geschrieben, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Ellen White sagt, dass wir alles dran setzen sollen, alle Kraft, die uns Gott gegeben hat, um unter diese 144.000 zu kommen. Es ist nichts Größeres, was sich ein Mensch vorstellen kann, außer mit Gott zu gehen in der schwierigsten Zeit dieser Geschichte und ein Vorbild zu sein für einen Menschen, der Gott treu ist. Auch wenn Gott sein Feind ist, auch wenn der Zorn Gottes, wenn es scheint, dass Gott hat dich verlassen, dass du dann immer noch sagst, und ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wem ich vertraue, weil ich habe gelernt von der Zeit an, wo mich Gott berufen hat, treu zu sein, beständig zu sein, nicht abzuweichen von dem Ziel, das Gott uns gegeben hat. Der Jeremia, der Daniel, der Apostel Paulus, der Johannes und die anderen, sie sind alle ein Vorbild für Menschen, die treu geblieben sind. Der Paulus, der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitt, der geschlagen wurde, der nichts hatte auf dieser Welt, der ein Wanderer war, nachdem er die Berufung Gottes angenommen hatte. Er ist ein Vorbild für uns, für mich, dass es möglich ist, die Treue zu halten und den Sieg mitzunehmen. Es ist nichts Erhabeneres in meinem Denken, in meiner Vorstellung, als eines Tages mit meinem Heiland den Sieg über mich selbst errungen zu haben und mit ihm zu stehen auf dem Berg Zion. Deshalb ist das mein Wunsch. Das ist mein Wille. Ich drücke ihn aus, weil Gott hat uns gemacht, dass wir etwas wollen. Er hat uns gerufen dazu. So lasst uns mit völliger Hingabe, mit allem, was wir haben, dieses Ziel nie aus den Augen verlieren, sondern dass wir gewinnen am Ende. Es wären viele Parallelen zu ziehen aus dem Leben des Jeremia und dem Leben der 144.000. Der Jeremia klagt, er weint ein Lied über die verlorene Stadt Jerusalem und Juda. Die 144.000 werden beschrieben in Hesekiel Kapitel 9 als die, die weinen und klagen über das Übel, über den Abfall, den es gibt im Volke Gottes. Jeremia war völlig kampffrei. Er benahm sich zu den Abgefallenen oder zu den falschen Propheten in einer wunderbaren Art und Weise. Er hat sie nicht bekämpft. Er hat ihnen sogar gesagt, oh, es wäre schön, wenn deine Prophezeiung sich erfüllen würde. Er hat Amen gesagt zu der Prophezeiung dessen, der ihm das Joch genommen hat. Genauso sind die Menschen der letzten Zeit. Sie sind beschrieben im Jakobus als die, die nicht mehr streiten, als die, die friedlich den Kampf weiterführen, die beständig sind, die weise sind, die die Weisheit von oben haben, die zunächst friedlich ist. Sie müssen das Übel nicht bekämpfen mit Gewalt, genauso wenig wie Jeremia es bekämpft hat mit Gewalt. Jeremia ist ein Vorbild eines Kämpfers, der gewaltfrei gekämpft hat und der an sich geschehen hat lassen, die Gewalt. Genauso sind es auch die letzten Generationen oder die treuen Diener Gottes am Ende. Sie leben mitten in einem Umfeld der falschen Prophetie, der falschen Verkündigung, eines falschen Evangeliums und dennoch sind sie nicht im Kampf mit den Menschen, die das tun. Ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ein sehr wichtiges Element für mich persönlich. Weil würden wir nicht alle gern das Übel verhindern, würden wir nicht alle gern alle falschen Propheten irgendwo wegtun, damit das Volk nicht mehr verführt wird? Warum tut es Gott nicht? Warum tut es Gott nicht inmitten von Jerusalem, in seiner Stadt? Warum lässt er die falschen Propheten aufstehen? Warum lässt er sie verkündigen? Und nur in außergewöhnlichen Fällen lässt er sie sterben, um etwas zu zeigen für die, die Augen haben und Ohren. Aber meistens lässt er sie leben, weil er gibt denen, die zuhören, den Guten und den Schlechten, die die wahre Prophezeiung haben und die falsche, er lässt den Zuhörer wählen, weil er hat ihm einen Geist gegeben, der abwägen muss, was richtig und was falsch ist. Und er lässt den Menschen, dass er seiner Würde gerecht wird in seiner Wahl und in seinem Denken. Diese Parallelen finden wir sehr viel im Leben des Jeremias. Die Verfolgung und die Verfolgung. Wir sehen einen Typ Menschen, der wirklich im Charakter Gott darstellt, der weiß, wer er ist und an wen er glaubt. Und genau das sind auch die 144.000. Jeremia verkündigt und lebt den neuen Bund. Er hat in sein Herz das Gesetz geschrieben, der Treue, des Nehmens von Gott und Geben an die Menschen. Die 144.000 dort in Offenbarung 14 werden beschrieben als die, die die Gebote Gottes halten, die Geduld haben und den Glauben Jesu. Sie sind in derselben Waagschale, sie sind in derselben Art und Weise wie der Jeremia. So Man mag da hineingehen und diese vielen Parallelen sehen des Lebens des Jeremias und des Lebens der letzten Generation. Und daraus lernen, weil die Zeit, die Jeremia erlebte, die ist für die 144.000 noch vor ihnen. Wir stehen noch davor, aber wir können aus dem Buch des Jeremia sehen, dass wir mit ihm gehen können, mit Gott gehen können und genauso wie er durchhalten und siegen. Ich möchte jetzt im zweiten Teil der Rückbetrachtung, der Zusammenfassung des Propheten Jeremia etwas seine Botschaft anschauen, damit wir erkennen, ist seine Botschaft dieselbe, die auch die 144.000 haben zu verkündigen? Ist es dasselbe ewige Evangelium, das Jeremia verkündigte, oder ist es ein anderes? So, lasst uns das sehen in einer Tabelle. Die Botschaft. Des Jeremia. In Vergleich mit der Botschaft der drei Engel in Offenbarung 14 von 6 bis 15 oder 14. In diesem Abschnitt, lasst uns sehen, was ist die Botschaft, der Überblick der Botschaft des Jeremia. Das Erste, was der Jeremia anbringt, wir versuchen es in eine Tabelle zu tun oder mit Pfeilen zu beschreiben. Wir haben hier den Zustand des Volkes. Wo befindet sich Jerusalem, wo befindet sich Juda? Und wir sehen, Gott beruft ihn, weil Juda und Jerusalem im Abfall sind. Sie dienen fremden Göttern. Fremden Götzen. Sie töten, sie lügen, sie betrügen. Vom König bis zum Priester, zum Propheten, bis unten in das Letzte, der Ärmste ist in diesem Zustand des Abfalls, in der Abkehr von Gott. Wir nehmen jetzt hier mal raus die paar wenigen Treuen unter dem Volk. Wir gehen auf den generellen Zustand, der von oben unter den Leitern ist und dort steht. Das war der Zustand dieser Menschen. Jetzt nehmen wir den Zustand der Menschen in der Zeit von heute. Wie sieht es aus mit Laodicea? Wie sieht es aus heute mit dem Volke Gottes? Angefangen vom Kopf bis zum Scheitel, vom Kopf bis zum Fuß. Wie sieht es aus? Sind wir auf dem Weg? Haben wir es begriffen? Sind wir die Menschen, zu der die Welt kommt und sagt, ihr habt die Lösung, weil ihr wisst, wo es lang geht. Laodicea ist der Beweis, dass die Gemeinde Gottes im Selbstbetrug lebt. Sie denkt, sie hat's begriffen. Sie sagt, ich bin erlöst, ich habe keinen Mangel, mir geht's gut. Dabei ist sie in einem der erbärmlichsten und furchtbarsten Zustände überhaupt, die es gibt. Weil wenn jemand denkt, er ist erlöst, während er nicht erlöst ist, wie kann man ihm wirklich helfen? Welche Botschaft kann ihm Gott bringen, dass er erkennt seinen Zustand? Das ist nicht ein Zustand, den man wünschenswert hat, oder? Und wie soll man, wenn die Botschaft der drei Engel, wie sollen die, weil die müssen ja zunächst, Jeremia wurde an alle Völker gesandt, weil alle Völker in demselben Zustand sind, aber zunächst war Juda und Jerusalem dran und dann alle anderen. Und so sind auch die drei Engel und die sie heute vertreten, sind gesandt zunächst zur Gemeinde und dann an die ganze Welt, weil der Zustand ist nicht unterschiedlich, ja, sogar beschrieben in der Gemeinde schlimmer, weil hier ist der Selbstbetrug so massiv, dass man die, wenn sie denken, sie sind alle erlöst, es geht ihnen gut, kaum wachrütteln kann und ihnen zeigen kann, dass sie dennoch auf dem Irrweg sind und in der Dunkelheit. So, der Selbstbetrug heute in der Gemeinde, der Selbstbetrug, Laodicea, die Welt, sie sind alle in derselben Not. Es gibt kaum einen Unterschied in dem Verhalten eines gläubigen Menschen und eines nichtgläubigen Menschen. So, an wen richtet sich die Botschaft des Jeremia? Er richtet sich an alle Welt. An alle Völker und Sprachen. Genauso richtet sich die Botschaft der drei Engel an alle Völker und Sprachen, weil sie sind alle in einem Zustand, der erbärmlich ist. Einem Zustand, der, wenn sie so bleiben, sie für immer verloren sind. Hier, dieser Zustand ist es, den Jeremia in die Not bringt, dass er sagt, ich weine und seufze über den Zustand der Gemeinde. Er hat zusammen mit Gott, er sieht den Zustand und er weint und seufzt. Er will alles dran setzen, um sie herauszuholen daraus. Nicht mit Gewalt, nicht mit Zwang, sondern mit der Liebe Gottes will er auf diesen Zustand eingreifen. Und er ringt mit Gott und sagt, Herr, wie sollen wir dieses Volk erreichen? Es ist ein Anstreben, eine Einheit. Und der Jeremia identifiziert sich mit der Botschaft, die ihm Gott gegeben hat. Genauso wie sich die Menschen, die dreifache Engelsbotschaft verkündigen, identifizieren mit ihrem Gott und mit der Botschaft. Und der Zustand der Gemeinde und der Welt gibt ihnen einen Anlass zu weinen und zu seufzen. Nicht zu verurteilen, nicht zu verdammen, sondern zu weinen und zu seufzen, zu schreien zu Gott, so ähnlich wie Christus schrie, als er den Judas die Füße wusch und seine letzte Gnadenstunde geschlagen war, nach 3,5 Jahren. Da weinte Jesus und sagte, wie kann ich dich loslassen? Dort, wo Jesus stand auf dem Berg und sah Jerusalem und sagte, wie kann ich dich loslassen, Jerusalem? Finden wir da Gewalt? Finden wir da einen Zwang, dass er sagt, ich muss euch jetzt alle dazu bringen, dass ihr Gottes Gebote haltet? Nein, es ist ein Weinen und ein Seufzen, ein Klagen um den Zustand des Volkes und der Gemeinde. Und wenn ich mich betrachte, dann wünsche ich mir diesen Zustand in meinem Herzen. Noch sehe ich sehr viel andere Komponente da, die eher ins Verdammen und ins Verurteilen gehen, die nicht sich komplett mit der Art und Weise Gottes identifizieren, seines freien, hingebungsvollen Dienstes, ohne Zwang zum Guten. Der nächste Punkt in der Botschaft des Jeremia ist, nachdem er den Zustand sieht, nachdem er den Zustand beschreibt, ist, dass er eine Lösung dem Volk anbietet. Er bringt eine Botschaft mit einer Lösung. Lasst uns sie an die Wand schreiben. Er bringt eine, das nächste ist ein, die Lösung. Wie komme ich aus dem Abfall raus? Wie komme ich raus, dass ich in einer Einheit mit Gott, dass ich wieder versöhnt bin mit Gott? Und da haben wir die vielen Rufe Gottes, wo er sagt zum Volk, kehre dich zu mir. Kehre dich zu mir. Trinke aus meiner Quelle. Trinke nicht mehr aus der Quelle, die dich nicht füttern kann. Rufe, wenn du rausgehst zu den Feinden und dich übergibst, wenn du aufgibst deinen eigensinnigen Kampf, dann rettest du dein Leben. Rette dein Leben. Rette dein Leben. So, wir sehen, dass der Jeremia Gottes Evangelium verkündigt. Er hat eine Lösung vorzuschlagen. Er ist konkret, er ist klar. Und er verkündigt genauso konkret die Botschaft, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Und Gott die Ehre geben ist nicht, dass ich Gott etwas gebe, sondern dass ich mich nach Gott halte, dass ich von ihm nehme und gebe, dass ich mich nach ihm orientiere. Das ist Gott die Ehre geben, weil ich kann Gott nicht geben, nicht einmal Achtung kann ich ihm geben. Die Ehre, die gemeint ist, ist mein Gehorsam gegenüber dem Gesetz des Lebens, dass ich mich nach Gott richte und seinen Willen ausübe gegenüber meinem Nächsten. Das ist der Gott die Ehre geben. Das ist das Halten der Gebote. Die Furcht Gottes ist das Erkennen, dass ich ein Geschöpf bin. Jeremia sagt sehr häufig, sagt, wo Gott sich darstellt, ich bin der Schöpfer, Ich habe die Welt gemacht. Ich habe alles geschaffen. Kannst du dich vor mir, verbergen? Ich lese den Text, weil er so schön ist in Jeremia, Kapitel 23, Abvers 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, sagt der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Das heißt nicht, dass er nur nahe ist und fern ist. Das heißt, wo kannst du hingehen, ohne dass ich auch dort bin? Meinst du, dass ich jemand so gut verstecken kann, dass ich ihn nicht sehe? Sagt der Herr, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, sagt der Herr. So, die Botschaft ist eine klare Botschaft. Sie ist im Inhalt identisch mit der Botschaft Gottes, seitdem der Mensch in Sünde gefallen ist. Aber sie kommt in einer gewissen Zeit mit einem gewissen Ausdruck der Dringlichkeit. Und die Botschaft der drei Engel verkündigen, dass das Gericht, die Stunde des Gerichts gekommen ist. Genau dasselbe verkündigt der Jeremia. Für Jerusalem war die Stunde des Gerichtes gekommen. Und sie kam nacheinander für alle Völker, denen er den Kelch des Zornes gab. Das bedeutet Gericht. Gericht bedeutet, dass man auf der einen Seite etwas abwägt, wiegt und dann die Konsequenz dafür gibt. Und die Zeit ist sowohl der Abwägung, aber wenn Gott spricht von der Zeit des Gerichts ist gekommen, dann sagt er, jetzt ist Abrechnungszeit, jetzt wird gegeben einem jeden, was sein Herz in sich hat. So, der Jeremia verkündigt eine Botschaft des Heils, die aber im Angesicht des Gerichtes gegeben wird. Das bedeutet, sie hat eine Dringlichkeit, weil es ist am Ende des Fadens, es geht nicht mehr weiter, das Gericht kommt. Tut doch etwas, kehrt um. Aber das Volk hört nicht. Das Volk will nicht gehorsam sein. Und so kommt die Gerichtsbotschaft. Gott macht deutlich in der Zeit des Jeremias durch die Botschaft, auch durch die drei Engel in Offenbarung 14, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Kann es sein, dass der Götzendienst heute genauso ist wie zur Zeit Jeremias? Ohne Wenn und Aber. Nur hat er jetzt nicht die Form, dass man sich vor einem Tammuz hingeht. Und es ist auch nicht das Götzendienst, wie so mancher denkt, wenn man die Feiertage hält, ich meine Weihnachten und Ostern oder was auch immer, dass man denkt, dann betet man den Götzenkult an. Nein, nein, es ist der Zustand des Herzens. Anbetung bedeutet, nach wem du dich richtest. Und wenn du heute nach dir selbst gehst, wenn du heute nach deinen, ich sage jetzt mal, Vorstellung gehst, wenn du dich richtest nach Menschen und nach Menschengesetz, dann bist du genauso ein Übertreter und einem Götzendiener gleichgestellt, wie wenn du dir Bilder aufstellen würdest und die Sonne oder irgendwas anbeten würdest. Es ist, der Grundsatz des Herzens hat sich ja nicht geändert. Er ist derselbe. Nur der Ausdruck hat sich geändert. Heute ist es nicht mehr ein Bild, heute ist es der Fernsehen, heute ist es das Kino, heute ist es die Informationsflut. Heute ist es nicht mehr irgendein äußerliches Ritual, heute ist es das Hören der Musik, die dir nicht zu Gott führt, das Tragen der Kleider, das heute ist es, der Ausdruck ist nur verändert, der Effekt ist nur anders, aber in der Wurzel ist es identisch. Aber auch hier verführt uns Satan, dass manche Menschen, die, so ich sage es jetzt mal, rechtsgläubig sind, sie setzen und denken, Götzendienst ist, ja, wenn man irgendeine äußerliche Handlung tut, sicherlich wird derjenige, der mit Gott geht, über den Dingen der äußerlichen Handlung stehen. Das heißt, er wird sich halten, er wird nicht sich identifizieren mit der Weihnachtsfeier oder mit diesen Dingen, aber er ist kein Feind einer Weihnachtsfeier, ist kein Feind eines Zusammenkommens, eines Anlasses, wo man etwas miteinander tun kann. Auch wenn der Grund letztendlich ein heidnisches Fest ist, das verchristlicht wurde. Es geht um das Fundament meines Denkens, meines Herzens. Heute ist der Götzendienst derselbe, weil das Herz des Menschen derselbe ist. Die Botschaft des Jeremia ist klar. Wir müssen aus dem Anbetung unserer selbst oder Anbetung unserer Familienmitglieder, aus dem Dunkel unseres Selbstbetruges, der sich heute anders ausdrückt, genauso raus, wie damals die Menschen ihren Götzendienst hätten zur Seite legen sollen, den sie praktizierten. Und dann kommt die Botschaft, wo Jeremia sagt, rettet euer Leben und geht hinaus, flieht aus Jerusalem. In den drei Engeln ist die Flucht aus Babylon. Hinaus, geht hinaus, dass ihr nicht Teilhaber werdet ihrer Plagen und ihres Gerichtes. Jeder, der in der Stadt blieb, der wurde dieser Tortur, dieser Hungersnot ausgesetzt und die meisten starben. Es blieben ein paar nur übrig, die dann, wie wir gesehen haben, auch wegflohen und Angst hatten und Jeremia mitnahmen nach Ägypten. So die Parallele mit der Botschaft des Jeremia und der Botschaft der drei Engel ist, auch der zweite Engel verkündigt und sagt, flieht, geht hinaus, denn gefallen ist Babylon. Wir müssen wissen, hier geht es nicht nur zu unserer Zeit zwischen Jerusalem und der Welt da draußen. Bei uns geht es um einen generellen, ich sag mal, weltweiten Zustand. Und jeder, der in diesem abgefallenen Zustand bleibt, ganz egal, ob er in der Welt ist, offensichtlich oder in der Gemeinde Gottes ist, aber im Herzen genauso ist wie der Weltliche, dann wird beide das Urteil Gottes treffen. Es geht um ein Entfliehen. Und der Engel aus der Offenbarung 3 und der Engel Offenbarung 18, sie haben eine gleiche Botschaft. Sie sagen, flieht, dass ihr nicht unter dieselben verurteilt werdet, dass ihr nicht bekommt die Plagen, die fallen werden auf alle, die nicht dem Gebote Gottes gehorchen. So, es geht um eine Flucht. Welche, die sich retteten, die konnten entkommen. Die blieben in der Stadt, wurden Teil des Gerichtes. So auch hier zeigt sich eine deutliche Parallele. Ich muss aus dem Zustand, in dem ich bin, fliehen. Nicht aus einer Stadt diesmal, weil das ganze weltweit ist. Wohin soll ich fliehen? Wo ist Gott nicht, dass er mich sieht? Ich soll aus einem Zustand des Abgefallenen, des Selbstbetruges, des Weltlichen herauskommen und das annehmen, was zum Leben gehört. Und da findet man dann am Ende die Botschaft des dritten Engels, den wir auch finden im Jeremia, wo der Zornesgelch Gottes gegeben wird, allen Völkern zunächst, der Gemeinde, zunächst Jerusalem und dann folgt Ägypten und dann folgen die anderen. Genauso wird es auch jetzt sein. Zunächst wird die Gemeinde Gottes gesichtet. Dann kommt Schritt für Schritt, muss ein jeder Mensch seine endgültige Wahl treffen, ob er sich dem Druck des Mahlzeichen des Tieres, der Druck von außen unterstellt, oder ob er Gott treu bleibt. Und Gott sagt ihm, wenn du nicht das Mahlzeichen annimmst, dann bist du sicher. Nimmst du das Mahlzeichen an, dann wird dich der Zorn Gottes treffen, der in den sieben letzten Plagen ausgegossen wird. Das ist eine absolute Botschaft. Sie hat keine Änderung. Sie ist klar und deutlich. Jeder, der das Mahlzeichen annimmt, wird vom Kelch des Zornes Gottes in seinem Leben trinken. Nicht am Ende, wo das Endgericht kommt, nein, in dieser Zeit der letzten Verkündigung an die Welt. Es ist also ohne Wenn und Aber die Botschaft des Jeremia. Die Zeit, sie ist ein Bild für die Botschaft der letzten Generation. Sie ist ein Bild für die Botschaft der letzten Menschen, die Gott treu sind auf dieser Welt. Sie sind kompromisslos. Sie verkündigen das Heil. Sie verkündigen es, aber in einer dringlichen Situation, in einer endgültigen Situation, genauso ähnlich wie Jeremia es zu seiner Zeit tat. Die nächste Situation ist natürlich, nachdem Gott den Menschen aus seinem Zustand herausholen will, nachdem er ihm den Weg zeigt heraus, gibt es natürlich hier eine Konsequenz oder ein Gericht. Und das Gericht hat natürlich die zwei Spalten. Es ist die Spalte der Gottlosen. Was mit denen im Gericht passiert. Und es ist die Spalte der Gerechten. Was mit ihnen passiert. Die Gerechten wurden nach Babylon verschleppt, wenn man so will, in der Zeit. Die Gerechten sind geflohen aus der Stadt und haben sich dem Volke, haben dem Gott gehorsam gewesen. Aber die Gerechten, die durchgehen mussten, so wie Jeremia und Baruch und Ebed-Melech, diese Leute, die im Gericht stehen mussten, und sie sind ja deshalb, sage ich immer, das Bild der 144.000. Sie gehen durch das Gericht, aber sie werden im Gericht nicht vernichtet. Die Gottlosen werden im Gericht vernichtet. Die 144.000 überleben das Gericht. Überleben das Gericht und werden errettet aus der Not. So ergibt das Gericht an die Konsequenz des Gehorsams oder Ungehorsams. Dasselbe finden wir in der Botschaft der drei Engel ganz deutlich beschrieben. Und jetzt ist noch etwas, was im Jeremia auffällig ist. Und auch, denke ich, in der Botschaft der drei Engel. Es ist der Ausblick. Der Jeremia wird gesandt, er soll einen Acker kaufen, bevor Jerusalem zerstört werden soll. Und er kauft den Acker in Treue, fragt sich aber dann: Herr, warum soll ich den Acker kaufen? Und Gott sagt: Weil es gibt ein Zurückkommen. Nach 70 Jahren wird Jerusalem wieder aufgebaut werden. Die Städte, die wüste Städte, wird wieder hochkommen. Ich werde euch zurückbringen. Der Ausblick des damaligen Zustands war, dass auch wenn die Gottlosen vernichtet wurden in der Stadt und die, die nach Ägypten sind, in Ägypten, so wurden die, die errettet waren, die gehorsam waren, sollten zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen. Jeremia gibt einen Ausblick. Er bringt die Hoffnung für den damaligen Zustand und zeigt auf, dass es wieder gebaut wird, dass er Gedanken des Friedens hat mit denen, die gehorsam gewesen sind. Aber hatte Jeremia auch eine Botschaft für das Ende, für den endgültigen Ausblick? Ja, Jeremia hat sehr viel geschrieben. Und eines der Texte finden wir auch hier in Jeremia 23, ab Vers 5, wo geschrieben steht: Siehe, es kommt die Zeit, sagt der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, und er soll ein König sein, der weise regieren wird und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, sagt der Herr, in der man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägypten geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel aus dem Land des Norden herausgeführt hat und aus allen Ländern wiedergebracht hat, wohin ich sie verstoßen hatte, und sie sollen in ihrem Land wohnen. So, wir haben hier zwei Verheißungen. Einmal, dass die hier, die abgefallen sind, die Lösung angenommen haben, ja, dass die Konsequenz musste so oder so kommen, sie werden aus der Gefangenschaft herausgeholt und sie werden sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen aus dem Land des Nordens, aus Babylon zurückgebracht hat. Aber siehe, es kommt die Zeit von Vers 5 bis Vers 6. Von welcher Zeit redet er hier? Wer ist der Spross, der auferweckt wird? Wisst ihr, zur Zeit des letzten Königs, als Jeremia gelebt hatte, es gab keinen König mehr in Israel oder in Juda, der vom Samen Davids kam. Zedekia war der Letzte. Und hier steht es von einem König, der wird weise regieren und Recht und Gerechtigkeit im Land ausüben. Wer ist dieser König und wann wird er kommen? Spricht hier der Jeremia vom ersten Kommen Jesu? Sicherlich nicht. Jesus kam das erste Mal, aber er kam nicht als König, auch wenn er symbolisch wie ein König am Ende seines Dienstes in Jerusalem eingeritten ist, um zu zeigen, dass er eines Tages kommt. Er kam als erstes, um das Herz zu verändern, und jetzt wird er kommen und wird Gerecht und Gerechtigkeit auf Erden einführen. Und zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unserer Gerechtigkeit. Das ist eine Verheißung des Ausblicks. Auf diesen Ausblick warten die 144.000. Sie warten auf das Kommen ihres Königs. Sie dann in der Zeit des Gerichtes. Wir alle heute warten und wissen, er wird kommen. So der Ausblick, die Hoffnung, der König kommt. Der verheißene Same Davids ist Christus. Aber Jeremia spricht nicht von einem Christus, der kommt, um am Kreuz zu sterben, in diesen Texten. Jeremia spricht von einem Christus, der kommt in den Wolken des Himmels als König aller Könige und Herr aller Herren, aus dessen Gewand steht das Wort Gottes oder der Herr unsere Gerechtigkeit. Die Botschaft des Jeremia beinhaltet alles, was auch die Botschaft der drei Engel beinhalten. Sie beinhalten die Wiederkunft Jesu. Er wird kommen. Und wenn er kommt, wird er gerecht richten. Ja, diese Zeit der sieben letzten Plagen, die seinem Kommen vorausgehen, sind die Vorgerichte. Und wenn er kommt, wird er endgültig. Alle Gottlosen werden vernichtet. Die 144.000 unter den Lebenden bleiben am Leben, werden verwandelt. Jesus weckt alle anderen auf, die gestorben sind, von Abel an. Und dann fängt das an, was hier der Prophet beschrieben hat, der Ausblick auf die Ewigkeit, auf ein sicheres Wohnen Jerusalems. Ist es nicht fantastisch, dass egal, wo wir die Bibel lesen, wir immer dasselbe finden? Ist es nicht phänomenal, dass Gott ein einiger Gott ist, der zur Zeit Jeremias die Botschaft gab und derselbe Gott ist, der heute seinem treuen Volk zuruft und sagt, verkündigt eine Botschaft hinaus in die Welt. Es ist dieselbe. Es ist die Botschaft der Erlösung. Willst du sie leben und tragen? Willst du am Ende wie Jeremia treu erfunden werden? Ich will es von ganzem Herzen. Und ich wünsche es mir für dich auch. Amen.